Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute Lichtschutz und Hautkrebsentstehung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch diesmal wieder dabei sind. Auch in der heutigen Folge widmen wir uns nochmal einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Haut, also dem größten und schwersten Organ des Menschen. Denn nachdem wir beim letzten Mal die kleinen und großen Wunder der Haut beleuchtet haben, wollen wir heute unter dem Leitgedanken Hautsache gesund auf das Thema Hautkrebs schauen. In meiner Vorbereitung habe ich gelesen, Hautkrebs ist weltweit die am häufigsten prognostizierte Krebsart. Jährlich sterben weltweit mehr als 60.000 Menschen an den unterschiedlichen Hautkrebserkrankungen infolge von UV-Strahlenbelastung. Und natürlich sind wir auch zu diesem Thema wieder zu Gast in der Klinik für Dermatologie in Detmold. Herr Privatdozent Dr. Helga Stege, der Chefarzt der Klinik, steht mir wieder mit all seiner Expertise Rede und Antwort. Mich interessieren heute insbesondere so Fragen wie, wie entsteht eigentlich Hautkrebs? Warum ist Vitamin D und Lichtschutz so wichtig? Und was ist bei der Hautpflege zu beachten? Das wird wieder ein spannender Austausch und ich sage ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen, lieber Herr Dr. Stege.
Ja, schönen guten Tag, Herr Holzhausen. Danke, dass wir miteinander reden können.
Sehr gerne. Herr Dr. Stege, in der letzten Episode hatten Sie mir verraten, dass Sie Kunst interessiert sind. Jetzt bin ich neugierig. Was war so die schönste Ausstellung, die Sie je gesehen haben?
Ja, es gibt ja sehr viele schöne Ausstellungen. Aber tatsächlich besonders beeindruckt jetzt so in den letzten 2 Jahren haben mich 2 Ausstellungen, nämlich einmal die Ausstellung über die 9 modernen Maler in Deutschland, also Künstler unter 40 Jahren. Und das hieß hier neue Position in der deutschen Malerei. Davon gab es 9 Vertreter auch in Lippe. Und die große Ausstellung hieß Malerei jetzt. Die war eine Ausstellung, die quer durch Deutschland getourt ist an mehreren Orten, also Bonn, Hamburg, Stuttgart, Chemnitz und so etwas. Und dort sind tatsächlich 40 bis 50 Malerinnen und Maler unter 40 Jahren ausgesucht worden und haben ihre Werke präsentiert.
Das hört sich sehr gut an und sehr spannend auf jeden Fall. Genau. Herr Dr. Stege, kommen wir zum heutigen Thema. Wir wollen uns über das Thema Lichtschutz und Hautkrebsentstehung unterhalten. Meine Nichte ist 5 Jahre alt. Wie würden Sie ihr erklären, wenn sie sie fragen würde, was ist Hautkrebs?
Ich würde ihr sagen, die Haut ist das Organ, was dich von deiner Umwelt trennt und besteht aus unterschiedlichen Zellen. Und nun kann es vorkommen, dass aus einer Zellgruppe entweder dein hellen Zellen oder deinen Pigmentzellen, irgendeine Zelle nicht mehr weiß, wann sie aufhören soll zu wachsen. Und diese wächst dann so schnell und so oft, dass sie die anderen verdrängt. Und dadurch entsteht der Krebs.
Kann ich mir auch als Erwachsener ein bisschen was drunter vorstellen, von daher sehr gut. Lassen Sie uns aber mal auf genau dieses, und damit gehen wir so ein bisschen in die Erwachsenenebene wieder rein, lassen Sie uns doch mal auf die, ja, auf die Entstehungsgeschichte von Hautkrebs schauen. Geben Sie uns doch mal einen Überblick, wie entsteht Hautkrebs?
Wir müssen als erstes einmal definieren, über welchen Hautkrebs wir reden wollen. Die größten Gruppen von Hautkrebs sind der sogenannte melanozytäre Hautkrebs, also das, was wir sonst so als das maligne Melanom bezeichnen. Dann gibt es den sogenannten nicht-melanozytären Hautkrebs. Das ist das, was man so als hellen Hautkrebs bezeichnet. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die Lymphome sind, also letztlich Tumorarten aus Blutzellen, die in der Haut sozusagen ihre Heimat finden. So. Ich denke mir, wir fokussieren auf den schwarzen Hautkrebs und den sogenannten hellen Hautkrebs. So. Ja. Und bei beiden Hautkrebsarten weiß man heutzutage, dass besonders wichtig ist eine Lichtschädigung. Entweder direkt, das ist sehr gut nachgewiesen beim hellen Hautkrebs, als auch beim schwarzen Hautkrebs. Dort ist aber diese, wie man so sagt, UV-Signatur, also der direkte Einfluss von Licht auf den einzelnen Krebs, nicht ganz so wichtig, sondern da ist eher die Gesamtmenge von Licht und das, was im Immunsystem mit dem Menschen und der Haut passiert, hat da die größere Bewandtnis. Reden wir jetzt vom hellen Hautkrebs. Dort sowohl beim Plattenepithelkarzinom, das ist der helle Hautkrebs, der auch Metastasen bilden kann, als auch beim sogenannten Basalzellkarzinom. Das ist nebenbei bemerkt der häufigste Krebs des Menschen, mit Abstand. Dort haben sie durch UV-Bestrahlung eine Veränderung in der Erbsubstanz der einzelnen Hautzelle.
Okay.
Und diese UV-Strahlung, wir haben unterschiedliche Arten von UV-Strahlung. Wir kennen am meisten hier auf der Erde UVA und UVB. UVB ist die Strahlung, die zuerst den Sonnenbrand und später die langanhaltende Bräunung macht. So, diese UVB-Strahlung ist sehr energiereich und erreicht insbesondere bei den Oberhautzellen auch den Zellkern. Und diese starke Energie ist so ein bisschen wie Pö gegen Billardkugel und dann trifft die Billardkugel die nächste Kugel. Also es ist eine sehr starke Energieübertragung mit Veränderung der DNS. So, und das passiert bei jeder Menge von UV. Also kleiner Menge wie großer Menge. Es gibt also keinen Grenzwert, wo man sagt, das ist noch gesund und das, es passiert also ständig. Wir haben Reparaturmechanismen in der Haut, aber durch unphysiologisch hohe oder schlechten Umgang mit Sonne kommt es dazu, dass nicht alle Schäden repariert werden können. So, und aus irgendeinem dieser Schäden kann entweder ein heller Hautkrebs, ein Plattenepithelkarzinom oder in Verbindung mit anderen Mutationen auch ein Basalzellkarzinom entstehen.
Finde ich sehr, sehr spannend. Sie haben gesprochen von einem guten und einem schlechten Umgang mit der Sonne. Das bringt mich ja eigentlich zu einer Frage, die lautet, wie ist denn ein guter und wie ist ein schlechter Umgang mit der Sonne?
Gut, der gute Umgang mit der Sonne ist relativ rigide, leider.
Okay.
Also die Empfehlung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, aber auch der meisten europäischen Gesellschaften ist, meide die Sonne, wann immer es geht, weil du brauchst sie nicht für die Haut. So, das heißt, man sollte die Anwesenheit in der Haut von 11 bis zumindest 15 Uhr meiden, wenn immer es geht, leichte Kleidung tragen, Sonnenschutzmittel verwenden, eine Kopfbedeckung tragen und sonst den Schatten aufsuchen. Das ist also der kluge Umgang mit der Sonne. Der schlechte Umgang mit der Sonne ist das, was die meisten von uns machen, was ich auch immer mal wieder mache, ist, dass man das nicht macht, weil es tut einem sonst ganz gut und man fühlt sich auch ganz wohl.
Ist das eigentlich ein Unterschied? Und wir haben uns beim letzten Mal über die Fragestellung unterhalten, dunklere Haut und hellere Haut, gibt es da einen Unterschied?
Ja, den gibt es sehr deutlich. Also die Hauttypen, man spricht eher genauer von Hautphototypen, werden in 6 Gruppen eingeteilt. Der Hauttyp 1, das sind so drastisch gesagt so Kapitäne auf dem Kalkschiff. Ja, also sehr helle Haut, sehr blonde Haare, sehr fast wässrig blaue Augen. Die werden nie braun oder so gut wie nie braun, weil die haben halt dieses Pheomelanin. Das bräunt so ganz kurz und verschwindet dann. Die haben ein erheblich höheres Risiko als Patienten, die dunkler pigmentieren, weil die biologische Funktion des Melanins ist an sich ein biologischer Lichtschutz. So, okay. Und wenn sie den nicht haben, dann haben sie ein höheres Risiko. Also hellhäutige Menschen haben ein höheres Risiko als dunkelhäutige. Die sind aber auch nicht frei davon, weil selbst durch eine sehr dunkle Pigmentierung ist der Unterschied zu dem Auftreten eines Sonnenbrandes ein Faktor 6.
Okay. Jetzt haben Sie vorhin ja gesagt, wie ein guter Umgang mit der Sonne ist, am besten also die Sonne meiden und ich sag mal irgendwie leichte Kleidung überziehen, dass die Sonne nicht direkt die Haut bestrahlen kann. Dann gibt's ja diese ganzen Lichtschutzmittel, sag ich mal, irgendwie Sonnencreme etc. Was sagen Sie dazu?
Kann ich als Dermatologe nur empfehlen, auch so früh wie möglich anzuwenden, weil diese Sonnenschutzmittel haben den Vorteil, dass sie trotzdem sich in irgendeiner Art und Weise auch an Körperarealen, die durch Kleidung nicht immer bedeckt sind oder so, sehr sicher fühlen können. Wichtig dabei ist, dass man besonders hohe Lichtschutzfaktoren anwendet. Hoch heißt mindestens 30, wenn nicht 50. Die Versprechen auf der Packung, also der Lichtschutzfaktor 50, heißt, ich darf 50 mal länger in der Sonne sein, bevor ich einen Sonnenbrand kriege. Mhm. Das ist natürlich irrwitzig hoch, weil wenn Sie einen Sonnenbrand nach 20 Minuten kriegen, dann würden Sie mit 50 mal höher, 1000 Minuten, das heißt irgendwie nach 15 Stunden, so lange ist man ja gar nicht draußen.
Genau.
Der Punkt ist, die Testsituation ist eine andere als die Situation in der wirklichen Welt. Der einzelne Konsument trägt niemals so viel Lichtschutz auf wie in dem Test.
Ah, okay.
Man kann jetzt über den Test diskutieren, aber so ist der Test nun mal, damit er für alle vergleichbar ist. Mhm. Ja, wenn wir so viel auftragen würden wie in der Testsituation, also wir dürften da nur 8-mal bestrahlen, dann wäre sie leer.
Okay, ja, das ist in der Regel ist das nicht, also in meiner Erfahrung ist das nicht so. Jetzt bin ich neugierig. Ich habe mal gehört, dass Vitamin D so wichtig ist. Wie ist der Zusammenhang da an der Stelle, wenn ich Lichtschutz auftrage, wird weniger Vitamin D produziert? Wie nehmen Sie mich da ein bisschen mit?
Genau, also Vitamin D ist tatsächlich wichtig. Vitamin D ist, wenn man den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und anderen also folgt, sind fast alle Menschen in Deutschland per se unterversorgt mit Vitamin D. So, jetzt kann man natürlich sagen, dann gehe ich in die Sonne und schaffe das. Man kann durch Sonnenbestrahlung tatsächlich die Vitamin-D-Produktion ankurbeln. Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, dass wir durch normale Exposition bei sozusagen arbeitender Bevölkerung das gar nicht schaffen. Wir bräuchten also hier jetzt jeden Tag 30 Minuten mit freiem Oberkörper in der Mittagssonne sich exponieren, damit man die derzeitigen Werte für Vitamin D im Blut entsprechend der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat. Das ist ja unrealistisch. Das Problem bei Vitamin D und Hautkrebs ist, die energiereiche Strahlung, die den Hautkrebs auslöst, ist auch die Strahlung, die in der Lage ist, Vitamin D zu bilden. Und jetzt ist das natürlich auch ein kleines Problem, wenn ich sowieso nicht schaffe, mich ausreichend durch UV-Strahlen mit Vitamin D zu versorgen, ist also die Frage, ich nehme keinen Lichtschutz, um mehr Vitamin D zu haben, der aber sozusagen eh unterversorgt ist, ist in gewisser Weise töricht. Meine Empfehlung ist, man substituiert Vitamin D in der Regel in Tablettenform oder als Nahrungsergänzungsmittel und schützt sich.
Ich würde gerne noch mal auf ein Thema gucken, wenn wir über Hautkrebs sprechen, nämlich so ein bisschen den übergeordneten Bogen, was das Thema Hautpflege anbetrifft. Also Hautpflege, natürlich haben wir gesagt, es ist wichtig, sich vor der Sonne zu schützen, einzucremen. Aber was gibt es sonst noch, was ich präventiv auch tun kann in dem Hautpflegesektor?
Naja, also tatsächlich sind, wenn man Hautpflege betreibt, im Sinne einer Prävention, ist schon auch wichtig, dass man alle Produkte, die man verwendet, jetzt pflegen sich heutzutage immer noch mehr Frauen als Männer. Also dass man bei so etwas wie Tagescreme immer darauf achtet, dass diese Tagescreme neben entsprechenden pflegenden Inhaltsstoffen auch Sonnenschutzmittel beinhalten. Im Sommer könnte man sich sogar überlegen, ich nehme nur ein gutes Sonnenschutzmittel, weil das hat sowieso auch pflegende Substanzen, da Sonne ja die Haut austrocknet. Zusätzlich, das ist dann aber nicht nur kosmetische Hautpflege, sollte man einfach auf eine ausreichende Ernährung mit Antioxidantien. Also sehr viele Pflanzenfarbstoffe, entweder Lycopene, Polyphenole, ähnliches, also alle Früchte und Gemüse, die irgendwie bunt sind, haben diese Antioxidantien und die helfen zumindest in Teilen, dass man eventuelle Lichtschäden, die auch noch im Bereich von dem Anhäufen von sogenannten Singulett-Sauerstoff-Spezies, also das sind Stoffe, die indirekt bei der UV-Bestrahlung entstehen, und damit, weil sie so reaktiv sind, irgendwas in der Zelle kaputt machen, dass, wenn man der Zelle genügend solcher Schutzmechanismen in Form von Antioxidantien zur Verfügung stellt, die Schäden nicht ganz so hoch sind.
Ja, an apple a day keeps the doctor away, habe ich irgendwann mal gelernt.
Manchmal auch den Hautarzt, genau.
Genau. Eine letzte Frage habe ich, und das ist so ein bisschen an die oder für die, die vielleicht so eine Unsicherheit haben, weil sie auf ihrer Haut sehen, Mensch, ich weiß nicht, ist da jetzt irgendwas, ist da nichts? Was sollten die Menschen tun?
Gut, also zum einen die Selbstuntersuchung, das ist ja das, was Sie jetzt ansprechen, ist da was, ist das nichts? Da gibt es eine ganz einfache Regel, A, B, C, D. A ist, wenn Sie ein normales Muttermal anschauen, ist das symmetrisch. Symmetrisch heißt, Sie legen eine Linie in die Mitte von dem Muttermal, entweder waagerecht oder senkrecht, und dann kann man das immer so aneinander umklappen und es sieht an sich genauso aus. Wenn das nicht genauso aussieht, weil es eben keine Spiegelachsen hat, dann ist das schon mal asymmetrisch. Das ist zumindest, dass man denkt, aha. B heißt Begrenzung. Wenn die Begrenzung wie gestochen scharf ist, also es ist gestochen braun, es ist so. Und es ist, wenn Sie darum malen würden und der Nächste das auch sieht, macht er dieselbe Form. Dann ist die Begrenzung regelmäßig. Wenn Sie aber so eins haben, wo jeder denkt, nehme ich diese Ecke noch mit oder nicht, dann ist das keine regelmäßige und glatte Begrenzung, dann ist das B, Begrenzung, unregelmäßige Begrenzung. C steht für Color oder Kolorit, wenn Sie eine einfarbige Veränderung haben, also alles ist kaffeebraun, alles ist mittelbraun, alles ist rötlich, auch das spricht eher für eine Harmonie. Wenn Sie aber so einen gesprenkelten Teil haben oder hier rote Anteile, da braune, da sogar schwarze, dann ist das zumindest auffällig. Und die D ist, Veränderungen über 0,5 Zentimeter brauchen nochmal eine genauere Betrachtung. So, und dann gibt es noch eine Erweiterung, das wäre dann ABCDE. Alles, wo man sagt, das war vorher nicht so, also das ist Entwicklung oder Evolution oder irgendwie so etwas. Alles, wo Sie sagen, das war doch früher anders, damit gehen Sie auch zum Arzt. So, und jetzt der generelle Hinweis. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die eine sehr großzügige Regelung in der Hautkrebsvorsorge haben. Empfohlen wird die Hautkrebsvorsorge entweder beim Dermatologen oder bei speziell zertifizierten Hausärzten. Die haben also extra so einen Kurs gemacht, wie betrachte ich solche Hautveränderungen. Und die werden von den allgemeinen Krankenkassen, also den sogenannten gesetzlich Versicherten, ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre angeboten.
Aber das finde ich nochmal wichtig, also da wirklich hinzugucken, ABCDE, so ein bisschen Selbstkontrolle und natürlich dann den entsprechenden fachlich versierten Arzt aufzusuchen, um abklären zu lassen, ist da alles in Ordnung. Kommen wir an der Stelle ganz langsam zum Ende und als quasi Abschluss nochmal für unsere Zuhörer den Hinweis, das Podcaster-Team hat schon einige spannende Gesundheitsthemen beleuchtet, einen kompletten Überblick über die bisherigen Themen und auch die letzte Episode, die ich mit Dr. Stege gemeinsam machen durfte, ist zu finden unter www.klinikum-lippe.de/podcast. Herr Dr. Stege, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Ebenfalls, ganz genau. Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern. Seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.